ARD. Urban Pop. Musiktalk mit Peter Urban.
Ich kann mich erinnern, das war im Februar 82. Da war für einen Moment, öffnete sich wie ein Vorhang. Es war nur ein kurzer Moment. Und ich merkte, ja, hier gehöre ich hin. Aber ab da wusste ich, das ist mein Beruf.
Du bist die Tänzerin im Sturm. Du bist ein Kind auf dünnem Eis. Du schmeißt mit Liebe nur so um dich.
Diese Ausgabe von Urban Pop ist eine ganz besondere Ausgabe, denn das ist tatsächlich, Peter Urban sitzt mir gegenüber, die 100. Folge von Urban Pop.
Ja, okay. Wer hätte das gedacht? Wir haben vor 4 Jahren angefangen. Waren es 4? Ja, ungefähr.
Ungefähr.
Und dann haben wir gedacht, ja, machen wir mal ein paar Folgen oder so. Und nun, es geht immer weiter und immer weiter. Und es freut uns ja unglaublich, wie viele Menschen diesen Podcast hören. Einklicken, einschalten, die Radioübertragung hören vom Podcast, aber eben auch aus dem Netz holen. Und ich bin ja mit meinem Buch immer wieder auf Lesereisen und mache dann immer den Test, wer von euch, wenn da 200 Leute sind, wer von euch kennt den Podcast? Und dann heben über die Hälfte den Arm hoch. Dann sage ich, ist ja unglaublich, ne? Weil das ist eben nicht nur regional gebunden, sondern überall in Deutschland so. Und das freut uns sehr.
Ausgesprochen freut uns das. Vielen Dank für die viele Post, für die vielen Mails, die ihr uns immer geschickt habt, auch mit den Vorschlägen, über welche Band wir nochmal reden sollten, über welche Künstlerin und über welchen Künstler. Ganz großartig, die 100. Folge Urban Pop. Und wir haben uns ein Geschenk gemacht, wir haben uns nämlich einen Gast eingeladen. Und das ist Ulla Meinecke.
Hallo.
Hallo, herzlich willkommen. Wie großartig, das haben wir, glaube ich, erst ein anderes Mal gemacht, das war aber nochmal anders.
Ja, weil Niedecken wurde 70.
Zugeschaltet aber, also nicht im Studio, ja, zusammen, ja, waren wir. Ist ja nochmal anders, wenn man sich dann so gegenüber sitzt.
Ja.
Also wir freuen uns sehr, wir machen das wie immer. Wir reden einfach über Musik.
Alles klar.
Wir machen das heute mit deiner Musik. Ich darf auch du sagen, Ulla.
Ja, klar.
Über die Musik von Ulla Meinecke. Und später haben wir noch ein Bonbon, kann ich schon mal ankündigen. Nämlich, du wirst auch was extra für uns singen. Ganz toll, wir freuen uns schon drauf.
So konnte ich laufen stundenlang. Die Autos klingen wie Brandung. Gerüche.
Wir fangen an und wir fangen immer an mit natürlich quasi einem Blick in den Rückspiegel. Wo kommt eigentlich Ulla Meinecke her? Wo kommt die Begeisterung für Musik her? Hast du eine Erinnerung daran, welche Musik dich, wenn sie im Radio lief, wenn sie auf Schallplatte lief, wenn sie jemand gesungen hat, was hat dich interessiert? Was hat dich irgendwie...
Naja, es gab ja früher, ich bin ja aus Hessen, es gab halt Radio, normales Radio. Hm. Und abgesehen von klassischer Musik, was war da? Schlager.
Hast du das gehört?
Naja, so sicher. Also,
aber ihr hattet doch in Hessen AFN.
Das war hören? Dann später, als ich nach Frankfurt kam. Ja. Da habe ich im AFN gewohnt. Da habe ich nie wieder deutsches Radio gehört. Ja. Das ist ja die größte Garnison gewesen.
Genau.
Und AFN, das war die Entdeckung. Also das war mein Paradies. Wunderbar. Ja.
Ach Mensch, schön. Also wie gesagt, du bist in Hessen aufgewachsen, erst in einer kleinen Stadt oder einem kleinen Ort?
Nee, im Dorf.
Im Dorf, richtig.
Mhm. Ja, ein Dorf am hessischen Hinterland. Wenn da der gewordene Vater gefragt wurde, und ist es ein Kind oder ein Mädchen? So war das da. Ja, also sehr... konservativ, ja. Und sehr, ja, genau, da komme ich her.
Und dann zog er nach Frankfurt mit,
richtig,
der Familie?
Ja, ja, genau.
Dann ging das Leben eigentlich erst los?
Ja, also das war, wie gesagt, der AFN war das, ich bin immer, also man konnte ja damals, Auto hatte ich ja eh nicht, ich war viel zu jung, ich bin dann extra nach Hause gefahren, um die Wolfman Jack Show zu hören oder irgendwelche Sachen. Ich kannte das alles. Da habe ich auch Englisch gelernt.
Ja.
Okay, und da gab es natürlich dann auch die englischen Bands, amerikanische Bands, Rhythm and Blues, Soul.
Ja, es gab zwei Wellen. Das eine war eben Rock und Pop und so, und das andere war Country.
Ach was.
Und da war ich zwiespältig. Was ich toll fand, waren die Geschichten. Mhm. Die erzählen ja unheimlich viel da in ihren Country-Songs. Die Musik, teilweise, ja. Hm.
Ich sehe.
Kannst du dich erinnern an diesen Song A Boy Named Sue?
Ja, Nalo von Johnny Cash.
Ja. Johnny Cash, genau. So habe ich Johnny Cash kennengelernt. Ja, ja. Oh, das fand ich zum Beispiel super.
Der hat gute Geschichten, immer sehr, sehr
immer
gute
tolle Geschichten.
Ja, und hast du selbst eigentlich, du musst ja irgendwann mal angefangen haben, Musik zu machen?
Ja, mit 12 habe ich angefangen, Gitarre zu spielen. Aber eben autodidaktisch, ich hatte keine Ahnung irgendwie, gute.
Und während der Schulzeit schon irgendwelche Auftritte oder
Erfahrungen? Ja, das wäre schön gewesen. Das war die Zeit, ja, tut mir ja leid, aber es war so. Ich habe versucht, diese Jungs von der Schulband irgendwie davon zu überzeugen. Ja, das war wie ein Mädchen, auf keinen Fall. Das war einfach eine andere Zeit.
Ja. Das schreibst du in deinem Buch, ich beziehe mich da wahrscheinlich noch mehrfach drauf, in dem wunderbaren Buch Im Augenblick, das liegt hier vor Peter auch, mit vielen Zetteln drin. Da schreibst du, eigentlich war ein Mädchen da vorgesehen, die Band anzuhimmeln, nicht mitzuspielen.
Genau, das war, also für die war das wie ein Mädchen und dann noch Gitarre, das war für die wie Modenschau auf dem Mars. Ja.
Okay. Das,
und ich war sehr schüchtern.
Ja.
Und nicht sehr durchsetzungsstark und bin dann schulterzuckend davon. Ja.
Und hast du nach der Schule irgendwie was studiert, angefangen zu studieren?
Ich war immatrikuliert, aber ich merkte nach 2-3 Besuchen, das ist nicht meine Welt. Und gearbeitet habe ich schon als Schülerin, weil ich mit 17 schon aus dem Haus war.
Oh.
Und ja, ich habe das Weite gesucht und gefunden. So viel zur Familie, was mehr möchte ich auch nicht erzählen. Ja. Ich wollte eigentlich die Schule abbrechen. Da gab es einen Mann, dem verdanke ich bis heute viel, der Deutschlehrer, der hatte auch keine langen Haare, der hatte ein Clubjackett an. Zu der Zeit hatten noch die Lehrer dann lange Haare und alle duzten sich, was ich furchtbar fand. Ja. Dr. Heist. Und der hat mich zu sich gerufen, mein Deutschlehrer, und hat gesagt, machen Sie das nicht. Wenn Sie das abbrechen und nicht zu Ende bringen, wird Sie das schwächen. Glauben Sie mir, ich kenne Sie. Und er kannte mich wirklich besser in der Beziehung als ich mich selbst. Das ist bis heute so. Mhm. Wenn ich etwas anfange, muss ich es zu Ende bringen, weil sonst gehe ich verloren.
Mhm.
Ja, das ist. Es gibt Menschen, denen macht das nichts. Sie können 1000 Sachen anfangen, wieder aufhören und so. Und das hat er völlig richtig erkannt. Und er sagte auch, und wenn Sie dieses Abitur nie mehr im Leben brauchen, machen Sie das. Hm. Und ich habe das sofort akzeptiert, habe gesagt, okay, dann mache ich das jetzt.
Begleitet von Sternen fließt der Strom dahin. Wir über Saturn in Trägheit sehen ihn ziehen. Die Zeit wartet auf niemanden. Auch nicht auf mich. Die Zeit wartet auf niemanden. Und auch nicht auf mich.
Und hast du dann in Wohngemeinschaften gewohnt, allein gewohnt, gelebt?
Das passte dann ganz gut. Ich war ja sowieso schon in der Schülerbewegung, also politisch sehr unterwegs. Und habe dann als erstes ein Haus mitbesetzt. Das ist das, woher ich komme, der Frankfurter Häuserrat. Also ich kenne Herrn Fischer, als er tatsächlich noch Taxi gefahren ist.
Joschka.
Und auch ein sehr wichtiger Mentor, die waren ja alle sehr viel älter als ich, der mich immer bis zum Schluss mit äußerstem Respekt und liebevoll behandelt hat, war Matthias Belz, von dem ich unglaublich viel gelernt habe.
Hast du da auch Günther Ahmed kennengelernt?
Natürlich. Den habe ich aber schon als Schülerin kennengelernt. Mhm. Der hat irgendwann mal ganz erschrocken gesagt, der war ja auch sehr viel älter als ich. Und je weiter ich erwachsen wurde, wurde das immer mehr eine Freundschaft auf Augenhöhe bis zu seinem Tod.
Ja. Also, ihr wart ja doch eng befreundet.
Ich habe immer gesagt, mein Erziehungsberechtigter.
Ja.
Und das war er. Und ich verdanke ihm unglaublich viel.
Du bist kein Liebestier, wie eine fette Ratte duckst du hier. Du bist so räudig und verdreckt, doch vor dir hab ich Respekt.
Ich habe gejobbt, verschiedensten Sachen gemacht und dann natürlich Gastronomien. Als ich 18 wurde, dann in der Nachtbar gearbeitet. Naja, in dem Alter brauchst du nicht so viel Schlaf. Also ich habe das mit dem Abitur noch hingekriegt. Und das war interessant. Ich habe das gemocht. Aber irgendwann kennst du nur noch komische Leute und siehst im Winter kein Tageslicht mehr. Das war mir dann auch irgendwann nichts mehr. Und dann habe ich mit zwei Freunden Bauteam. Ich konnte nichts. Die haben mir alles beigebracht. Ein Rundbogen mauern, Verschalung bauen.
Aha. Zeug. Ach so, also richtig
Handwerk.
Trockenbau.
Ja, genau. So. Ja. Und als ich da so mit den Füßen in den Farbeimern stand und so, da erreichte mich das Telegramm von Udo Lindenberg, der mir bereits nach einem Jahr antwortete auf eine eingeschickte Kassette.
Bitte. Du hast eine Kassette eingeschickt?
Ja. Ich hab
an ihn oder an die Tell, an den Plattenfirma?
Nein, an eine Zeitung, Musikzeitung, die es nur ganz kurz gab. Aha. Joker hieß die.
Ja, okay.
Ach, und die hatten noch einen Aufruf von ihm, er wolle eine Frauenband gründen, sowas?
Genau, richtig. Ja, genau.
Ja, das war's.
Und davon war dann gar nichts übrig. Ich habe ja später, als ich dann für ihn gearbeitet hatte, habe ich ja diesen Karton gefunden mit den Einsendungen.
Ja.
Und
so. Ja. Und da waren viele gekommen.
Ja, es waren nicht so viele, aber es war halt nichts darunter, außer meiner Kassette, die Udo interessant fand.
Ja, nach einem Jahr hat er dann geantwortet.
Also
ja,
nach einem Jahr. Das muss ich nochmal, das ist dann schon Mitte der 70er Jahre. Peter kennt ja auch Udo Lindenberg schon sehr viele Jahre, müssen wir sagen. Das ist Udo Lindenberg. Darum geht es schon in Hamburg eine nicht nur wichtige, sondern zentrale Gestalt, oder?
In Deutschland dann schon, nicht nur Hamburg, weil da waren ja schon seine erfolgreichen Platten erschienen. Also
natürlich.
Besonders also alles klar. Auf der Andrea Doria war ja ein mega riesiger Erfolg.
Onkel Pill spielt eine Rentnerband, seit 20 Jahren Dixieland. Ein Groupie haben die auch, die heißt Rosa oder so. Und die tanzt auf dem Tisch wie ein Go-Go-Go-Girl.
Er war einer der ersten, der einfach in Deutsch Rock-Pop-Musik gemacht hat, ne? Und mit Texten, die nicht Blabla waren, nicht wie Schlager-Texte insofern. Und er war natürlich in Hamburg die Figur auch. Pö war sein Stammladen, da traf man ihn dann auch nachts mal oder später. Das war ja schon deine Kassette und dass er dich anrief, da war schon er auf der hohen
Er war ein absoluter Star, also das kann man sagen. Ich war ja in einem seiner Konzerte in Frankfurt.
Mhm.
Der spielte richtig große Dinge, also das war toll.
Und Ulla, man muss sich ja auch erstmal trauen, sowas abzuschicken.
Das
irgendwie.
Stimmt.
Da hat man bestimmt, also ich kann mir Herz klopfen und denken, naja, ob das überhaupt was wird hier, ob der überhaupt antwortet irgendwie.
Ja, ich habe da schon gar nicht mehr mit gerechnet.
Nee.
Das hat, wie gesagt, war fast ein Jahr rum.
Und auf dem Demo hast du zur Gitarre deine Lieder gesungen?
Ja, drei, glaube ich.
Drei. Mhm.
Ja. Dann kam dieses Telegramm. Und das ist was, worüber ich heute irgendwie natürlich lachen muss, aber dann kam ein Anruf von seinem Fotografen, Gimbut
hieß der. Michael von Gimbut.
Genau, und ich soll da ein Foto schicken. Auf die Idee, ein Foto zu schicken, bin ich gar nicht gekommen. Ja. Es war wirklich eine andere Zeit. Heute würden die Leute wahrscheinlich gleich ein riesen Video schicken. Keine Ahnung, jedenfalls... Ja. Dachte ich, ja gut, was will der denn mit dem Foto? Also war ich auch so ein bisschen schwer vom Begriff. Und hab das aber gemacht und dann rief Udo mich eines Tages an, dann irgendwann also so in diesem Zeitraum. So, lud mich nach Hamburg ein und ich soll da mal kommen, holte mich vom Dammtorbahnhof ab. Ja, da war ich 23 und er war 30 und jetzt werde ich 72 und er ist heute...
79.
Wie immer 7 Jahre älter als ich. Also es ist schon ein paar Tage her.
Das kann man sagen.
Aber auch da frage ich mich ja, ist das Leichtsinn? Ist das Übermut? Ist das mal einen großen Schritt machen? Ich meine, du bist ja immer
auch... Ich war wahnsinnig aufgeregt, natürlich.
Ja.
Weil ich den ja auch so toll fand. Also als Künstler, ich habe das bewundert, was der da machte.
Was wollte er denn mit dir? Ich meine, eine Mädchenband wollte er auch...
Naja, das hatte sich dann zerschlagen. Da gab es auch ein Foto, es stellte sich raus, das waren alles Models. Hm. Ich habe dann gedacht, naja gut, ich sehe lang nicht so gut aus wie die, aber dafür kann ich Gitarre spielen, so hatte ich so überlegt. Nee, aber ich habe im Nachhinein war das so, dass ich dann, das habe ich irgendwann erfahren, als ich für ihn arbeitete, in seinem Vertrag, Künstlervertrag, war auch mit drin, dass er pro Jahr, glaube ich, eine andere Produktion machen wollte. Oder sollte. Es war vereinbart. Mhm. Und dann fand er das aber so interessant, als ich dann kam. Er sagte auch, bring mal mit. Und ich hatte gleich eine ganze Mappe mit Texten. Und da merkte er dann, da ist doch ein bisschen mehr dahinter und so. Und ja, und dann sagt er, naja, am besten wäre es, wenn du hierher ziehst. Und ich sag, toll, ja, und von was lebe ich dann? Da sagt er, ach ja, er hätte gerade seine Sekretärin entlassen müssen. War eine Woche vorher oder so. Und ob ich das kann. Und das war ich ja schon von meinen Jobs gewohnt. Also ich habe auch mal bei IBM gearbeitet und so. Das war furchtbar. Aber kannst du das? Ja. Da sagt man immer erstmal ja. Und weil, wenn ich was nicht kann, kann ich es ja lernen.
Ja.
Er war auch zufrieden mit meiner Arbeit.
Ja, du hast das Büro am Mittelweg geführt.
Genau.
Und hast du dann drin gewohnt?
Konntest ja, du auch, ne? Hinter der Küche.
Ja,
gab's genau. Noch ein Zimmer.
Genau. Er ist ja so sicherlich nicht der geordneteste Geschäftsmann. Ne?
Er ist der beste Geschäftsmann, den ich in meiner Branche jemals getroffen habe.
Ja, der gute Geschäftsmann, aber sagen wir mal, ungewöhnliche Geschäftsmann.
Ja, fleißig, wahnsinnig fleißig. Und zu der Zeit, ich darf das sagen, weil er es selber sagt, der hat nicht getrunken, der hat gesoffen. Also das war echt, wenn ich den geweckt habe, der gehört zu den Menschen, die diese Sarkophagnummer brauchen. Also da darf kein Lichtschimmer, auch nur da alles abgedunkelt und so.
Ich dachte mir, das ist ein Vampir, da muss man vorsichtig sein. Ich sagte, Moment, ich guck mal eben in meinen Ausweis rein. Null Resus negativ.
Wenn ich dann den Sarkophag morgens aufgemacht habe, was heißt morgens, mittags um eins, dann hatte ich schon ein Brot, so ein kleines Brot, und habe versucht, ihm das irgendwie einzufüttern, bevor der erste Drink losgeht. Ja? Und noch im Bett. Telefonlange Schnur fing er an zu managen, wie er das nannte. Also der war sowas, der braucht, es gibt ja Leute, die behaupten, sie wären sein Manager gewesen, völliger Unsinn.
Der braucht keinen,
der wusste so genau, wie das geht und was er will und war da auch überhaupt nicht schüchtern.
Aber das hast du ja auch, wir haben ja schon zwei Folgen auch zu Udo Lindenberg aufgenommen.
Der war klasse.
Das hast du ja auch beschrieben, Peter, dass er, Udo Lindenberg ist einfach ein sehr ausgeschlafener Typ, aber das war er eben damals auch. Was für eine Stellung hatte der damals, dass der auch offenbar so einen Vertrag hatte, dass er sagen konnte, ich bringe immer mal eine neue Band oder habe eine neue Idee, die ich, war das Teldec, die hatten ja offenbar großes Vertrauen in ihn.
Das war Teldec, die waren glücklich. Ich meine, die hatten natürlich richtig riesige Erfolge durch ihn und da war er der absolute König und da konnte er machen, was er wollte. Beim Schulze konnte er ein- und ausgehen.
Das war auch noch eine andere Zeit, auch mit den Plattenfirmentypen. Ja. Wenig später sahen ja die Plattenfirmentypen popstarmäßiger aus als alle Popstars. Aber damals der Chef der Teldec.
Ja, das war so ein älterer Herr.
Ein älterer, kleiner, älterer Herr, der Würstchen aus der Dose aß. Und dann irgendwann spielte ihm Udo was vor und da hatte er so ein Würstchen in der Hand und sagte, schicker Titel, und schüttelte das Würstchen und die Tropfen. Das war so komisch. Ich dachte, das ist jetzt die wilde Welt der Musikindustrie. Das war super. Und später war das dann, also als ich dann schon in Berlin war, also um mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, mein wunderbarer Produzent Udo Arndt, der wirklich die Ehrlichkeit und Redlichkeit in Person, aber auch da, das war reine Notwehr. Wenn die Typen von der Plattenfirma angefahren kamen, hat ja alles produziert, Spliff und dies und das und jenes, also die haben sich eigentlich selber produziert, aber die haben zusammengearbeitet. Und dann kommt diese Vorführung, dann kommen die Drei-Tage-Bad popstarhaften Plattenmenschen von damals Sony, jetzt heißen die auch schon wieder anders. Und dann führt man denen also das vor, so wie man das niemals mischen würde und auch nicht abspielen. Also so, dann werden ja irgendwelche Regler hochgeschoben und bis die dann sagen, dass sie den Hit hören. Meistens hören sie ihn aber nicht.
Wann hat er denn gesagt, komm, lass uns auch mal ein Album aufnehmen?
Bald mal. Ja, ne? Bald mal. Das haben wir, ich kam 76 im Herbst zu ihm und hatte dann eben auch meinen Job und der brauchte mich ja auch. Also ich war dann auch mit auf Tour und was habe ich da alles gemacht? Die Statisten umgezogen, was weiß ich, im Pinguinkostüm aufgetreten, im Gorillakostüm den Chef durch den Ring geschmissen, Chor gesungen und schlecht. Ich war echt mit dem Singen, das war echt eine Katastrophe. Mhm. Ich war auch immer so musikalisch, dass ich gehört habe, wie falsch ich sang. Das war schrecklich.
Ich saß auf deinem Auto, nachts um 2:30 auf dem Kofferraum. Das war im Winter, fast schon Ende Januar, doch eigentlich froh ich kaum. Wir hätten auch zu mir raufgehen können, doch das wär nicht dasselbe gewesen. Im Winter draußen für dich Gitarre spielen, das ist so wie Märchen vorlesen. Denn für dich tu ich fast alles, sogar mich extrem erkälten. Oder am 2. Weihnachtsfeiertag im Garten deiner Eltern mit dir zelten.
Und beim ersten Album, da hat er dann die Musik dazu geschrieben, oder wie?
Ja, genau. Und das hörte sich natürlich nun sehr nach ihm an. Ja. Kein Wunder, wenn er alles komponiert und produziert hat.
Und seine Musiker waren das auch.
Ja, und das auch noch, ja, na klar. Mhm. Und dann merkte ich bald mal, das zweite Album haben wir dann in München gemacht, da hat er das aber dann schon jemand anderem weitgehend überlassen, aber ich habe gemerkt, das ist irgendwie eine Sache, ich muss neu anfangen.
Ja. Denn vom ersten Album, ehrlich gesagt, ich habe mir das jetzt auch nochmal wieder durchgehört, das ist schon noch sehr, sehr rudimentär. Und auf dem zweiten Album finde ich aber schon, da ist schon eine Wendung. Und vor allen Dingen beim zweiten Album, da habe ich dich auch kennengelernt. Das war 78. Ich kann mich erinnern, ich saß auf so einem Heizkörper im Logo. Und da warst du, wir haben gespielt, Bad News Reunion oder mit der Caro Band, ich weiß nicht mehr. Und dann warst du da und dann hast du mir erzählt, du wärst gerade in München gewesen und hättest dein zweites Album aufgenommen. Und dann hast du mir den Titel genannt und den fand ich so saukomisch. Meinecke Fuchs.
Genau.
Was für eine geniale Idee.
Wenn ich jetzt weiter rede, wiederhole ich mich nur. Ich vermiss dich so. Das hast du jetzt gehört. Und der Hörer, den ich nicht auflege, ist meine Rettungsschnur. Ich hoffe nur, ich hab dich nicht im Schlaf gestört. Frühstück am Bahnhof. Viel zu früh, noch gar nicht bei mir.
Wenn ich jetzt weiterrede, ist einfach ein Weltklasse-Song. Muss man auch im Nachhinein sagen, ganz ehrlich gesagt.
Und
der Text sowieso.
Der Text, aber da ist es auch einer der wenigen Fälle, wo die Musik, die Melodie von mir ist.
Wow, okay. Ich hatte notiert, dass da Jean-Jacques Kravetz spielt das Klavier da drauf,
Aber die Melodie ist von dir. Ein paar Harmoniewechsel.
Ja,
das ist typisch
Jean-Jacques. Deshalb ist er dabei, klar. Mhm. Ja. Nee, das stimmt schon. Das ist ein sehr schöner Song, finde ich auch.
Ja.
Und ja.
Und das ist einer, der richtig überbleibt. Der ist richtig außergewöhnlich. Wunderbar. Aber trotzdem machte dich das musikalisch nicht zufrieden damals, ne?
Nee, ich habe auch gemerkt, ich weiß noch, dass ich sogar geweint. Ich neige nicht zur Träne. Ich kann eigentlich gar nicht richtig weinen. Aber das war eine Unterhaltung auf Tour mit Fritz Rau. Und ich habe gesagt, Fritz, lass mich doch raus. Aus dem, ich gehöre hier nicht hin. Ich fand das für mich war das so, da war die Tour war mit Eric Burdon, den ich schon mit 14 verehrt habe wie Hulle. Und ich dachte, das ist eine Schande und eine Sünde, dass ich die gleiche Bühne betrete wie Eric Burdon. Das geht nicht.
Und mit welcher Band hast du da gespielt? Mit der
Udos. Also Udos war, ich habe ja nur einen Song oder zwei.
Ach so.
So. Und ich dachte, das geht alles nicht. Das ist, Udo fand das dann nicht gut. Der war irgendwie beleidigt, das hat sich dann aber alles wieder eingerenkt.
Du hast dann auch aufgehört, in seinem Büro dann die Arbeit zu machen?
Ja, alles. Ich bin wirklich von so ziemlich von heute auf morgen nach Berlin gezogen.
Aber das muss ich nochmal nachfragen. Und zwar, war denn das Gefühl bei dir damals, ich muss jetzt einen anderen Weg nehmen oder ich muss nochmal neu Anlauf nehmen
oder ich
lasse es bleiben, weil das ist doch nicht das Richtige.
Nein.
Das war schon so.
Also ich habe lange gebraucht, um sicher zu sein, dass das wirklich mein Beruf ist. Ich kann mich erinnern, das war im Februar 82. Da war für einen Moment, öffnete sich wie ein Vorhang. Es war nur ein kurzer Moment. Und ich merkte, ja, hier gehöre ich hin. Mhm. Aber ab da wusste ich, das ist mein Beruf. Aber da machte ich das ja schon eine ganze Weile.
Genau, aber in Hamburg warst du hattest zwei Platten gemacht. Der Plattenvertrag lief aus. Ja. Denn es gab nur diese beiden Platten, die anscheinend für die Teldec auch nicht genug verkauft haben.
Nee, natürlich nicht.
Und du hattest ja keine Band oder so. Deswegen, du hattest auch eine Sehnsucht, glaube ich, mit
ja,
Leuten
natürlich.
Zu arbeiten.
Ja, natürlich. Deshalb bin ich ja nach Berlin.
Genau.
Und habe dann da, weil ich sehr gut Billard spielte, Poolbillard, da wo alle Musiker verkehrten, ja. Quasi Modo gibt es bis heute.
Ah, ja.
Und habe die alle zum Billardspielen gefordert und so habe ich meine erste Band rekrutiert. Weil dann hat was mit Respekt und Achtung zu tun. Ah, Jungs sind halt manchmal ein bisschen komisch.
Ich fang an. Ey, ich fang jetzt an. New York, wenn die Kohle reicht. Gesang und Ballett. Ich lerne steppen und tanzen, New York. Wenn ich's mach, mach ich's ganz. Mike, diese Null, hat sich verpisst. Ich sorg dafür, dass der mich nie
Ulla, du bist nach Berlin gegangen und da hast du per Billard, hast du ja gerade schon erzählt, Kontakt bekommen. Und was waren das dann für Leute? Man hat das so ein bisschen 80er Jahre, West-Berlin, Musikszene. Da kommen gleich ein paar Namen ins Spiel immer. Das ist natürlich.
Es waren Musiker, die ich gut fand die alle gut. Und die ich mir leisten konnte. Ich sag's mal so platt, ja, weil bezahlen konnte ich denen auch nichts. Zukunft war ja nun also keineswegs, ich hatte ja nicht mal einen Plattenvertrag, ich hatte gar nichts.
Ja, genau.
Und dann musste welche rumkriegen mit dir, umsonst zu proben, in unserem rattigen Keller. Wir hatten wirklich, da weiß ich noch, Rosa und ich, meine Pianistin, wir haben gesagt, wir legen das Rattengift auf, ihr sammelt die Viecher ein.
Oh Gott.
Ja, das war eklig, das war wirklich, der war so verrattet. Und Nena war dann auch am Start und ich habe den Überraum denen auch dann mit denen geteilt. Oder
das
auch gesagt,
war ja die
könnt
Zeit,
auch
wo Deutsche Welle sehr erfolgreich war, wobei du ja nie Teil dieser seltsamen Erscheinung warst.
Nee, das war, und Annette im Prinzip auch nicht. Nee. Ich sage jetzt Annette statt Ideal, weil Annette dieses ganze Ideal-Ding war. Sie hat das alles geschrieben und sie hat das war ihre Vision, das war ihr Ding.
Genau.
Und das war super.
Da hinten fängt die Mauer an, Marianneplatz rot versprühen. Ich fühl mich gut, ich steh auf Berlin. Ich fühl mich gut.
Ich steh auf Berlin.
Ich fühl mich gut.
Ich steh auf Berlin.
Und wie kam Herwig Mitteregger ins Spiel?
Wir haben uns hier in Hamburg kennengelernt. Jim Rakete, der in meinem Leben eine wichtige Rolle gespielt hat.
Der Fotograf.
Mhm. Jedenfalls hat Jim gesagt, so, das ist Herwig, das ist Ulla und jetzt lernt euch mal bitte kennen. So. Und entraste. Ja, und da hat er ein sehr gutes Gefühl gehabt, weil ich habe dann mit Herwig über Jahre sehr eng zusammengearbeitet. Wir haben zusammen geschrieben, er komponiert, ich getextet. Es war alles nicht konfliktfrei, aber...
Aber er hatte eben die beiden sehr guten und wichtigen Alben für dich produziert und auch mitkomponiert, Überdosis Großstadt und Nächtelang, innerhalb von zwei Jahren.
Ja, genau.
Sehr eng hintereinander.
Genau, eine sehr enge Zusammenarbeit und das hat auch großen Spaß gemacht.
Okay, jetzt ist er also abgehauen. Na gut, jetzt bist du eine von den Ex-Frauen und euren Freunden wird ganz peinlich, wie sie in ihren Köpfen kramen. Die kommen einfach nicht auf deinen Namen und dass du Häschen heißt, ist unwahrscheinlich.
Der war halt ein sehr leidenschaftlicher Typ und also was die Musik anbetraf. Und sehr kompromisslos und wir haben uns richtig gezankt manchmal. Also das war schon... Aber es ging ja auch um was. Ja. Zankt man sich gerne mal.
Ich bin mal wieder hier. Bitte lass mich ran. Ich
weiß, es ist schon spät. Ich hoffe, du bist allein. Ich bin mal wieder hier. Glaub nicht, jetzt fängt was an. Ich komm doch nur hierher, weil ich nicht weiter kann.
Aber es gab ja doch, also ich meine, die Platten sind ja entstanden, dann gab es ja doch auch einen Plattenvertrag auf einmal. Wie kam es dann?
Ja, ich hatte eine Managerin dann, wie Eichelberg, die ich für mich einnehmen konnte, die in Berlin war. Und die war auch gleichzeitig die Managerin von Klaus Hoffmann, der äußerst erfolgreich bei RCA veröffentlicht hat. Und ich sag's auch gerne, weil es einfach auch stimmt. Vivi hat dann schon irgendwie so ein bisschen was gesagt wie, naja, also wenn ihr mit dem Klaus einen neuen Vertrag wollt, dann solltet ihr mal überlegen, ob ihr nicht mit der, so. Ja. Ne? Also ich war da ein bisschen Idee. Auch so das Zubrot.
Ja. War es ein Problem, vielleicht auch an dich, Peter, aber vielleicht auch an dich die Frage, zu sagen, was ist denn das? Weil Klaus Hoffmanns Musik war ja eine andere Musik beispielsweise. Ja, das natürlich. War eine andere, vielleicht auch eine andere Szene sogar. Ja. War das, ich meine, ich weiß immer, Journalisten oder auch jetzt du bist ja die totale Ausnahme, aber auch Plattenfirmen müssen immer gerne gucken, oh, wo passt das denn hin? In welches Spartück passt das? Oder ja,
in welche Schublade passt das?
Ne? Das ist ja eigentlich eher lästig, aber ne? War das ein Problem?
Ach, das war immer wieder mal ein Problem. Ich weiß da bis heute nicht, was ich dazu sagen soll. Nee, ne? Was das jetzt eigentlich ist, interessiert mich auch überhaupt nicht. Gute Songs sind gute Songs, scheiß drauf. Also wie nenne ich das jetzt? Liedermacher wäre, das war auch sachlich schon mal falsch, weil das ein völlig anderes Genre ist. Nee, das sind Leute, die sich mit einem Instrument selber begleiten, in der Regel. Mhm. Meistens kilometerlange Texte. Und sowas alles, ja. Also das ist ein ganz anderes Genre.
Du hattest damals auch schon wirklich diese Band, die wirklich Carlo Kages, George Kranz, Rosa, Richard Wester als Saxophonist. Richtig. Das war schon ein spezieller Sound.
Ja,
also das war eine Rockband, aber sagen wir mal nicht nur Rock'n'Roll, sondern auch Singer, melodiös. Was man heute Singer-Songwriter nennen
genau.
würde.
Genau, und das wollte ich ja auch.
Ja.
Und der Bassist Erich Reuker.
Genau, der war auch dabei.
Ein wahnsinnig begabter, saufauler Musiker. Üben? Wieso denn? Kann doch alles. Also, toller Typ bis heute.
Aber auf dieser ersten schon Platte, Überdosis Großstadt, da sind einfach großartige Texte, das ist ja nichts Neues bei dir. Also die Texte sind immer wunderbar poetisch, mit wunderbaren Metaphern, mit Bildern, mit wo man wirklich aus den Zeilen Gefühl spürt und Rücken zur Wand. Mein Gott, was ist so also das? Das kräuselt alles.
Du sitzt auf dem Sofa und heulst in deinen Kaffee. Und du siehst nicht so aus wie der Typ, der du sein willst. Du hast kalte Lippen und dein Gesicht entgleist. Versuchst zu reden, doch dann bleibst du still. Sieht aus, als wär's zu Ende. Sieht aus, als wär's vorbei. Und jetzt wär's Zeit zu gehen. Sieht aus, als wär's zu Ende. Noch bis vor ein paar Stunden hattest du's in der Hand. Doch dann zog sie zuerst und jetzt stehst du mit dem Rücken zur Wand.
Viele Liebestexte, also oder wo Liebesbeziehungen gescheitert sind. Und dann ein verrückter Titel ganz am Schluss auf diesem Album Überdosis Großstadt, Made in Germany.
Ja.
Mit einem ätherischen Chor, mit seltsamst überhaupt.
Naja, das ist
das
eigentlich...
Das ist Filmmusik.
Es ist eigentlich ein Antikriegslied, wenn du so willst.
Ja.
Vom katholischen Krankenhaus in Ratingen auf dem nassen Pflaster. Verblutet ein schwuler, fanatischer Hippie.
Vorm katholischen Krankenhaus, ja, in Ratingen auf dem nassen Pflaster, krepierte ein schwuler,
ja, ja,
Hippie, Jesus hieß er. Ja. Friedenstauben legen die Flügel an und dann Sturzflug, genau.
Friedenstauben legen die Flügel an.
Was mir aber auffällt, Ulla, ist, also das ist ein wirklich spezieller, unheimlich starker Song, der einem, ja, dem, als du es erzählt hast, kriegte ich in der Tat auch wirklich eine Gänsehaut, muss ich sagen. Ich finde, oft ist aber, wenn du schreibst oder bei den Texten und bei dem Album danach ist es auch so und bei folgenden auch noch ein bisschen, ist deine Perspektive oft, auch bei Liebesgeschichten, eine Beobachterin bist, ja, du. Eine, ich habe immer gedacht, ach, das ist vielleicht aus der Zeit, wo du am Tresen gearbeitet hast. Man sagen könnte, ich weiß schon, wie das läuft da hinten. Ich sehe den das schon. Das geht so aus oder da versucht das oder ist das so gewesen?
Also das sind alles tatsächlich frei erfundene Geschichten. Mhm. Aber ich habe das nie getan. Aber weil du das gerade sagst als Beispiel, das kennen aber auch viele. Also du guckst so durch den Raum, durch die Bar oder was, ne? Und dann möchtest du eigentlich rüberrufen, lasst es, das wird nix, das geht nicht gut, lass es einfach. Ja, so.
Ja, das stimmt.
Natürlich macht man das dann nicht.
Nee.
Obwohl, es gibt Leute, die sehr viel zu viel trinken, die machen das dann. Das ist natürlich auch lustig.
Nein, aber es hat natürlich dadurch auch diese Beobachterin-Perspektive, ja, etwas sehr Literarisches, finde ich.
Ja, das sind ja alles Figuren. Hm. Und schreib ja auch ein bisschen so wie kleine Filme. Hm, also genau. Das hat was Filmisches, wie ich schreibe.
Ja.
Und manchmal sind es auch so Sachen, was weiß ich, da fängt ein Song an, den ich gestern Abend, ich habe ja in Hamburg gespielt gerade, wenn du mir durch den Kopf gehst, dann zieh die Schuhe aus, das ist einfach lustig.
Bin mal wieder hier, bitte lass mich ran. Ich weiß, es ist schon spät. Ich hoffe, du bist allein. Ich bin mal wieder hier. Glaub nicht, jetzt fängt was an. Ich komm doch nur hierher, weil ich nicht weiter kann.
Dieses geht weiter. Wie gesagt, eine sehr kreative Phase in Berlin. Ja. Und dann gibt's aber so einen kleinen Bruch nach 81. Dann dauert es dann 2 Jahre. Hast du da fehlende Inspiration oder waren die Umstände so?
Naja, jetzt ist es so lange her, jetzt kann ich das erzählen. Das hätte ich früher, also ums Verrecken, nicht getan. Am 15. März 81 bin ich zusammengebrochen, bin in Ohnmacht gefallen, lag auch eine Weile da in meiner Wohnung. Das endete dann im Krankenhaus und man dachte, ich hätte, also mit 28, Angina pectoris, also es sah so aus und so. Und irgendwann schob sich das Gesicht eines schon sehr, also aus damaliger Perspektive, alten Arztes, also Professor so und so, Kardiologe, schob sich so über mein Gesicht, also so, man sieht dann umgedreht die Augen und dann guckte er so und sagte, das ist sehr eindrucksvoll, nicht wahr? Und da dachte ich, in den Augen ist noch was anderes als Arzt. Ich habe mich dann aufgesetzt und habe gesagt, kennen Sie das? Und da sagt er, ja. Und damals nannte man das Herzneurose. Heute fällt das unter Panikattacken.
Ach so.
Ja, genau. Und er sagte, na ja, da gehört schon einiges dazu. Also ein eigentlich organisch gesundes Herz dermaßen aus dem Rhythmus zu bringen und die Sinusknoten, so alles war durcheinander. Und das war also so. Und dann habe ich gesagt, ja, und was mache ich jetzt? Und dann sagt er, naja, da haben Sie jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder Sie fangen jetzt eine schöne Medikamentenkarriere an, dann sind Sie innerhalb von 3-4 Monaten abhängig, dann kommt die Suchtverlagerung und so. Aber das kann ich Ihnen dann ja erklären. Und ich sage, oder Sie gucken mal wirklich mit Hilfe nach, was bei Ihnen so los ist. Und dann bin ich dahin gekrabbelt, also weil ich dachte, eine lange Zeit Therapie, ich doch nicht, bin doch nicht verrückt, was soll das? Also das war für mich sehr schwierig. Also in der gewissen, ich mache da jetzt einen Strich drunter. Und ich habe das auch niemand erzählt. Nee. Ich bin dann in diese Therapie, da habe ich großes Glück gehabt. Mhm. Die hat mir wirklich das Leben gerettet, die Frau. Mhm. Und das hat ewig gedauert, weil wir dann, sie sagte dann immer, jetzt wollen wir dem unschönen Gestern doch nicht das schöne Heute opfern. Mhm. Das heißt, ich bin ja dann auf Tour gefahren, da wurde ich plötzlich auch erfolgreich, dieses Album und so. Und das ging dann manchmal einfach nicht. Dann so, also wenn ich dahin gegangen bin, da war der Tag erledigt, da musste ich ins Bett. Ja. Also es war wirklich alles nicht so einfach.
Aber du konntest wenigstens an Texten schon arbeiten, ja, also ja, für das ja, nächste ja. Album, das genau. ja dann also eigentlich dein erfolgreichstes Album wurde.
Absolut.
Ne?
Also ich habe die Therapie angefangen im Ende Oktober und da hatte ich auch der Managerin schon gesagt, das war's mit Musik und Schluss jetzt. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und schon Ende Januar blieb ich plötzlich auf der Straße stehen, weil ich merkte, ich summe vor mich hin. Und dann kam das so wie in kleinen Wellen und dann immer mehr kam das alles.
Und immer auf dem Sprung, mit brennend braunen Augen, die haben viel gesehen und sind richtig jung. Wir reden über Filme und die Blicke werden tief. Ich stell mir manchmal vor, wie's wäre, wenn ich bei dir blieb. Ich will nicht löschen, was zwischen uns brennt. Doch zum Fallen habe ich kein Talent. Und bin doch schon dabei. Siehst du, ich bin doch schon dabei.
Das Album hat ja einen diesen Titel allein schon. Wenn schon nicht für immer, dann wenigstens für ewig. Was für
super Titel.
Ja, schön. Da haben die bei der Plattenfirma sowas von gemeutert.
So, ja.
Das passt doch da nicht in die Vertriebsspalte. Und das ist mir scheißegal. Das ist, so heißt es jetzt.
Aber das sind so außergewöhnlich, wirklich großartige Songs, die auch heute immer noch lebendig sind. Feuer unterm Eis, Zauberformel, Süße Sünden. Und also praktisch das ganze Album hat große Klasse.
Kühl und flach wie ein Foto, vergangenes Gesicht. Du siehst fast aus heute Nacht, ich spüre die Grenzen der Fantasie. Kann dich tausendmal rufen, du stehst nur da, ich erreich dich nie. Bist wie Watte, wie die Melodie vom letzten Jahr. Ich mach die Augen auf, du bist nicht mehr da.
Besonders schön auch fand, es war ja eigentlich so die erste Coverversion, die du da gemacht hast mit 50 Tipps, Paul Simons.
50 Ways, ja.
50 Ways to Leave Your Lover. Was für eine tolle Version, was für eine wunderschöne Übersetzung.
Du sperrst dich ein in deinem Kopf, sagt er zu mir. Die Antwort ist ganz einfach, ich erklär's dir. Ich will dir helfen, du darfst nicht den Mut verlieren. 50 Tipps, ihn zu verlassen. Er sagt, ich misch mich wirklich nicht sehr gerne ein. Und überhaupt, ich hoffe, du missverstehst mich nicht, sonst lass ich sein. Doch ich sag's nochmal, auch wenn's klingt, als wär's gemein. Da gibt's doch 50 Tipps, ihn zu verlassen. 50 Tipps, ihn zu verlassen. Hör nicht mehr zu, Lou, spiel nicht mehr mit, Grit. Sag nicht, wo du bist, Liz, du kannst einfach gehen. Blas nicht in die Glut, weil Streit nicht gut tut. Mach die Tür zu, Lou, lass ihn einfach stehen.
du hast den Rhythmus von ihm sowas von wunderschön in die deutsche Sprache reingekriegt.
Ja, das,
also ist unfassbar. Das klingt Leute, so locker, wie man ja, Deutsch gar nicht kennt.
Also bei Paul Simon, weil das ist auch ein ziemlich bekanntes Lied. Ich habe ja später dann das Löwenalbum gemacht, wo nur englische, amerikanische, australische Songs. Das kann ich gut. Ich übersetze werktreu. Das ist das eine, weil ich finde, das ist man dem Werk schuldig und dem, der es geschrieben hat. Und andererseits nehmen die Leute das als meine Songs wahr, weil die Sprache, das klingt so natürlich, dass die denken, das ist von mir.
Ja, so. Hat der Paul Simon diese Version mal gehört, weißt du das?
Das weiß ich nicht, aber sie ist natürlich genehmigt.
Ja, genau.
Genau, man muss es ja freigeben.
Natürlich, und das ist auch gar nicht so einfach. Also bei dem Löwenalbum, ich bin auch wirklich stolz, ich bin neben einem Italiener, war ich zum damaligen Zeitpunkt, die einzige, die genehmigt wurde von Springsteen. Der passte gut auf seine Sachen auf. Kleiner. Aber das machten die alle. Also auch
Vienna Waits for You.
Billy Joel, genau.
Der übrigens auch Deutsch spricht oder zumindest ganz gut versteht. Die Familie stammt
kommt
ja
aus Nürnberg.
Und Wien. Und da ging das aus sprachlichen Gründen nicht. Manchmal gibt es so Idioms, die kannst du nicht so übertragen. Und da habe ich dem geschrieben, ob ich das nächste Glied in der Assoziationskette nehmen darf. Und da kam ein Brief zurück, go ahead. Ja, fand ich super. Sehr nett. Ja. Und der schrieb mir dann auch, da war ich saustolz, dass ihm meine Version sehr gut gefallen hat.
Langsam, du verrücktes Kind, dein Ehrgeiz ist zu sehen, wo die Juwelen sind. Doch sag, wenn du so gut bist, wovor hast du dann so viel Angst? Hey, wo brennt's? Wozu der Alarm? Du zündest alles an, doch es wird noch nicht warm. Du hast so viel zu tun, dass du endlose Tage verlangst. Kommt ein Tag, da zählt nur heiß und kalt. Da wirst du sein, was du willst, oder du wirst nur alt. Wenn du nur Sterne siehst, fällst du aufs Gesicht. Und warum merkst du nicht, Wien wartet auf dich?
Aber nochmal zurück zu diesem Erfolgsalbum.
Ja.
Auf einmal, besonders mit einem Song, mit Tänzerin, explodierte das ja. Also Radio spielte deine Sachen viel häufiger. Was für ein Gefühl war das für dich damals? Einer ziemlich harten Periode, also in den letzten Jahren.
Also ich konnte das gar nicht glauben. Nur Fakt ist, das muss man immer wieder sagen, mir tun die jungen Kollegen heute oft sowas von leid. Ich hatte die Chance, mich zu entwickeln. Die haben da gesagt, ja gut, verkauft sich nicht viel, aber ich habe ja auch immer billig gearbeitet. Ja, frisst kein Brot, lass die mal machen, das wird eh nichts. So, ja. Aber die haben mich machen lassen. Und mein Erfolg verdanke ich dem Radio. Ausschließlich dem Radio. Und zwar war das damals noch so, dass die Leute, die Musiksendungen machten, die suchten, die hatten einen Plattenstapel unterm Arm, wanderten in ihr Radiostudio und legten auf, was ihnen gefiel. Also von heute aus undenkbar, sowas wie Playlists, das gab es zu dem Zeitpunkt nicht. Heute hätte ich gar keine Chance mehr. Also das würde überhaupt nicht funktionieren.
Verliebt, verloren, verbrannt.
Es lag daran, dass erstaunlich viele Radiomenschen, die verantworteten, was sie spielen, irgendwas von mir toll fanden von dem Album. Und das spielten die dann einfach.
Ja.
Und dadurch kam der große Erfolg.
Aber die Tänzerin ragt noch heraus. Aber es ist ja ein ganz komplizierter Song eigentlich. Das ist ja gar nicht, man sagen, ist das so richtig Radioware, denkt man die eigentlich nicht. Aber er hat
Hätte
ja irgendwas,
ich nie gedacht,
er funkelt
der war auch
ja
eigentlich
irgendwie
viel zu lang.
Heute würde so ein Song, würde sofort in jeder dieser komischen Playlist-Konferenzen von diesen Radio-Musikredaktionen abgelehnt. Natürlich. Der würde dann nie durchkommen.
Das sage ich
doch. Der Rhythmus, was ist das denn, sagen Sie, ist das Jazz? Ja. Oder so. Und das kam natürlich auch durch Zankys geniale Musikalität,
der
die Musik dafür gemacht hat.
Und er hat
eine wunderbare
gespielt.
Kombination, genau.
Da gab es Tränen, Rosa. Meine Pianistin dachte, sie musste spielen. Und ich habe auch gesagt, Rosa, jetzt lass uns doch mal ganz neidlos. Ich verstehe, dass dich das kränkt. Sie hat es dann auch eingesehen. Und er hat es gespielt, ich habe es gesungen und das war's.
Wir fliegen beide durch die Nächte, segeln durch den Tag. Am Anfang war ich sicher, dass ich sie nicht mag. Sie hat so breit gegrinst, doch ihr Blick war wie durch Glas. Und ihre Sätze wie Torpedos und jedes Lachen saß. Du bist die Tänzerin im Sturm. Du bist ein Kind auf dünnem Eis. Du schmeißt mit Liebe nur so um dich. Und immer triffst du mich.
Deswegen hat das ja auch so eine unglaubliche Kraft. Das funkelt ja immer noch, das Ding. Das ist ja unglaublich, finde ich.
Und das ist diese Art, ich weiß noch, als ich Edo zum ersten Mal gesehen habe, das war im Logo, da lebte ich noch, das war dieser wahnsinnige Winter, 78, 79. Ja, Edo spielte.
Da hat er gespielt, ja.
Und mir zog die Schuhe aus. Ich dachte, was ist das denn? Ja? Der spielt mit dem Arschklavier. Und dann habe ich Udo, mit dem ich ja noch wohnte, gefragt, darf ich die Teac mit ins Logo nehmen? Ein Riesenschrank von Tonbandgerät. Und dann bin ich durch diesen kniehohen Schnee mit diesem Teac geschleppt und habe dann den Edu angesprochen und habe gesagt, ich habe das Teac mitgebracht. Ich war schon gestern da. Dürfte ich das mitschneiden, das Konzert? Und der muss auch gedacht haben, was will die denn? Wer ist denn das überhaupt? Und so. Und ich habe gesagt, weil ich finde das so toll und du kannst es dann auch haben. Und da sagte er, ja, du mach mal. Dann habe ich das mitgeschnitten und später dann seinem Verlag gegeben, weil ich das so unfassbar gut fand. Ja. Also ich dachte, das muss doch erhalten bleiben. Ja. Das muss doch mal irgendwann gesendet werden oder sowas.
Wir haben den aber auch mitgeschnitten. Also ich weiß nicht, ob im Logo, aber in der Fabrik und in anderen Konzerten. Das ist ein Live-Musiker ohne
Wahnsinn.
Du bist die Tänzerin im Sturm.
So in sich wohnt und einfach auch so eine rasende Begabung.
Ja.
Also das ist der Mann war ja beschenkt.
Ja.
Und wie der Klavier spielte, da Hilfe. Also.
Und das war so ungewöhnlich, was da auf der Tänzerin gespielt wurde.
Allerdings,
und dann dazu diese wirklich schöne Melodie.
Edo und sein Bruder waren dann der Meinung, ich war da schon eine Woche, er hatte sich diesen Text ausgesucht, er brauchte immer so ein bisschen, bis er irgendwie sich rantraute und machte, so reinsprang. Und dann hatte er diesen billigen Rickeracke, was auf der Tänzerin dieser Rhythmus, ist eine ganz billige Maschine gewesen. Und dann hat er das gespielt. Und als ich das hörte, wusste ich, das ist es.
Ja.
Das und nichts anderes. Und dann sagte sein Bruder, naja, das muss man jetzt noch arrangieren. Und ich dachte, oh Gott,
das will. Nee, das ist ja der Charme.
Und hab dann zwei Stunden später oder so, gab es halt noch keine Handys, hab dann gesagt, ich habe in Berlin angerufen, ich muss heute noch nach Hause. Hab mir diese Kassette gegrapscht, darum ging's. und mich in den Zug gesetzt und dachte, nichts wird hier arrangiert. Jedenfalls diese Kassette so wie die. So. Ja. Und dann bin ich ins Studio zu Udo zwei Tage später.
Udo Arndt, und hab gesagt,
Udo, ich muss dir was vorspielen. Und jetzt will ich wissen, wie du, weil ich finde, das ist es schon.
Was haben wir beide hier verloren? Du bist die Tänzerin im Sturm. Du bist ein Kind auf dünnem Eis. Du schmeißt mit Liebe nur so um dich.
Hört sich das an? Ja, natürlich ist es das schon. Das war auch klasse, ja. Also so.
Ja, ja.
Und das fand Edu dann erstmal, wie? Und dann auch mit dem Rickeracke, da müsste man doch. Nein, da müsste man nicht.
Nee, eine ganz billige Rhythmusmaschine war das.
Ja, ja. Warten heute die Leute noch bei deinen Konzerten auf die Tänzerin?
Naja, die wissen ja, und da habe ich halt auch Glück, das ist so ein gutes Stück. Ich singe das immer wieder gerne. Jetzt stell mal vor, du hast Erfolg mit irgendwas, was modisch ist oder so. Kenne ich ja, nenne keinen Namen, Kollegen, die da sehr drunter leiden, dass sie dann jahrzehntelang irgendwie Zeug singen müssen. Aber da habe ich Glück gehabt. Natürlich, die freuen sich.
Das war der erste Teil unserer 100. Ausgabe. Wir sprechen wunderbar über die Musik von Ulla Meinecke, die nämlich heute bei unserer 100. Ausgabe zu Gast ist. Ich sag vielen Dank für jetzt. Einmal an dich, Ulla, einmal an dich, Peter.
Okay, dann bis zur nächsten Folge.
Danke. Und wir hören natürlich jetzt auch Musik von Ulla Meinecke.
Morgens auf, das Haus ist kalt. Sieh nach dem Feuer, doch es brennt nicht. Der Wagen vor der Tür ist alt. Ich lass ihn an und er fährt nicht. Wir haben uns bitte lernt halt letzthin. Wir erkennen nicht, wir sind dasselbe alte Lied, dasselbe Stück. Ein Schritt vor und zwei zurück. Vom Hotel kann ich die Vögel sehen, doch sie singen nicht. Männchen in Weiß von der Kirche im Juli, doch die Glocken, die erklingen nicht. Sitz in dieser Bar heute Nacht und alles, was ich denke, ist, ich bin das gleiche alte Lied, dasselbe Stück. Ein Schritt vor und zwei zurück. Nachricht, die er sendet, der sieht nicht zu verheiratet aus und ich tu, als ging's mir blendend. Ich hab geträumt, ich hielt dich im Arm, die Musik ging nie zu Ende, wir tanzten Arm in Arm und Blick in Blick. Immer ein Schritt vor und zwei zurück, wir tanzten. Ein Schritt vor und zwei zurück, wir tanzten.
Wofür könnt ihr euch so richtig begeistern? Also eine Fußballmannschaft oder eine Musikgruppe oder ein Sänger, eine Sängerin? Was ist so ein Idol, für das ihr leidenschaftlich brennt? Ein Künstler, ein Sportler oder eine Mannschaft oder sowas? Viele von uns haben ja sowas, von dem sie richtig Fan sind. Bei mir sind es zum Beispiel, Überraschung, die Beatles. Aber warum eigentlich dieser Hype? Was bringt uns dazu, uns so für diese anderen Personen, für diese Band, ein Idol oder so zu begeistern? Und was steckt hinter dieser Leidenschaft? Ja, manchmal Hingabe. Das wollen die Kollegen des Wissenschaftspodcasts IQ, Wissenschaft und Forschung, in ihrer neuesten Folge rausfinden. Früher Elvis und Beatles, heute Billie Eilish, Taylor Swift oder Kylian Mbappé oder Cristiano Ronaldo. Die schauen mal wirklich tief hinter die Psychologie des Fantums und die Mechanismen, die Stars und ihre Fans verbinden. Und da erfahren wir auch, wie hat sich die Fankultur im Laufe der Jahrzehnte verändert und welche Rolle spielen soziale Medien und die Kommerzialisierung in dieser Beziehung. Die neue Folge, Hysterie oder Liebe? Das steckt hinter dem Fantum, könnt ihr ab sofort im Podcast IQ, Wissenschaft und Forschung hören. In der Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link packen wir euch in die Shownotes. Und noch ein kleiner Hinweis. Alle Folgen von Urban Pop gibt es ab sofort bei allen Podcast-Anbietern. Die nächste und neueste Folge findet ihr in 2 Wochen erstmal nur in der ARD Audiothek, der Audio-App der ARD. Dort werden wir immer die neueste Folge zuerst veröffentlichen. Wenn ihr also schon neugierig seid, dann ladet euch sehr gerne die ARD Audiothek-App runter und abonniert dort Urban Pop. Wir freuen uns auf euch.